Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Heute geht es einmal mehr um Funktionssysteme. Funktionssysteme ist eine Bezeichnung, die insbesondere durch Niklas Luhmann geprägt wurde und sie bezeichnet eine Unterscheidung, die Luhmann in der Gesellschaft vorgenommen hat. Man könnte sich vorstellen, dass Luhmann die Gesellschaft beobachtet hat, hat in der Gesellschaft Unterschiede identifiziert, hat diese Unterschiede bezeichnet, das sind die Funktionssysteme, und innerhalb dieser Funktionssysteme sogar noch einen binären Code eingefügt. Und dieser binäre Code ist das dominierende Element der Kommunikation innerhalb dieser Funktionssysteme, dieser Subsysteme. Ich habe in der vorangegangenen Episode ausgeführt, dass das Ganze natürlich auf Basis seiner von ihm entwickelten Systemtheorie basiert und für mich eine Anwendung dieser Systemtheorie ist. Luhmann gibt uns damit Beispiele und Vorlagen von unterschiedlichen Funktionssystemen, über die man streiten und diskutieren kann, um neue Erkenntnisse daraus abzuleiten. Ich habe die Idee der Funktionssysteme und der binären Codes mal von der Beschriftung und Bezeichnung und von den Vorschlägen von Luhmann gelöst. Ich habe also mal gesagt, okay, wenn Luhmann die Gesellschaft beobachtet und Funktionssysteme differenziert, dann kann ich das ja auch an anderen Stellen tun. Wenn Luhmann innerhalb dieser Funktionssysteme, die er differenziert hat, binäre Codes eingeführt hat, dann kann ich das ja auch an anderen Stellen tun. Und genau das habe ich am Beispiel eines Profifußballvereins gemacht. Heute möchte ich am Beispiel des Fußballvereins zeigen, wie die Idee von Luhmann auch an ganz anderen Stellen funktionieren kann und auch das daraus resultierende Learning darstellen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. In der vergangenen Woche habe ich versucht, drei unterschiedliche Funktionssysteme innerhalb eines Profifußballvereins zu differenzieren. Ich nenne sie mal den Businessbereich, den Sportbereich und den Fanbereich. Alle drei Funktionsbereiche vielleicht zusammengehalten und gekittet durch den Steuerungsbereich oder sowas wie Präsidium, Aufsichtsrat, Geschäftsleitung. Wir hätten also vier Subsysteme, die innerhalb eines Profifußballvereins zu unterscheiden wären, drei, die originäre Aufgaben übernehmen und ein weiterer, also Geschäftsleitung, Präsidium, Aufsichtsrat, die gegebenenfalls Aufgaben der Steuerung und der Koordination übernehmen. Diese verschiedenen Subsysteme haben auch differenzierte binäre Codes, die jeweils ihr Gen, ihre DNA, ihre Daseinsberechtigung und ihre Kommunikationsausrichtung bestimmen. Und diese Codes möchte ich einfach mal vorschlagen. Im Business-Bereich eines Profifußballvereins geht es um, mit Luhmannschen Worten zu sagen, haben, nicht haben, zahlen, nicht zahlen. Es geht um Business. Es geht um die Frage, habe ich mehr eingenommen, als ich ausgegeben habe? Bin ich liquide? Habe ich den Auftrag bekommen oder habe ich ihn nicht bekommen? Habe ich den Sponsor akquiriert oder habe ich ihn nicht akquiriert? Ist mein Konto gedeckt oder ist mein Konto negativ? Also, es geht um den binären Code, der üblicherweise in der Wirtschaft angewendet wird. Hier verwende ich mal das, was Luhmann auch vorschlägt. Das heißt, dieser binäre Code, den die Wirtschaft verwendet, den transportiere und verwende ich auch mal für den Businessbereich eines Profifußballvereins. Da geht es darum, ob ich genug Geld einnehme. Nun vielleicht etwas Inside Profifußballverein. Was sind nun so die üblichen Einnahmequellen eines Profifußballvereins? Ja, vor allen Dingen in den höheren Ligen sind es die Fernsehgelder. Das heißt, hier kommen die Millionen rein in den Ligen 1 und 2, in den deutschen Bundesligen 1 und 2. Da wird mit Fernsehgeldern am meisten Geld eingenommen, jedenfalls im üblichen Sinne. Danach folgen dann Sponsoring-Einnahmen, Merchandising, Mitgliedsbeiträge oder auch Ticketverkäufe, die als übliche andere Einnahmequelle zu verzeichnen sind. Nun muss nicht bei jedem Fußballverein diese Reihenfolge in dieser Art und Weise sein, das kann variieren. In der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga gehe ich davon aus, dass die Fernseheinnahmen dominant sind. In der dritten Liga und in der Regionalliga dürften die Sponsoring-Einnahmen der dominante Bereich sein. Die Mitgliedsbeiträge und auch die Tickets übrigens, die ja gerne als besonders wichtig gesehen werden in der Öffentlichkeit, spielen meistens gar nicht so eine große Rolle, aber das nur am Rande. Das heißt, mit diesen Einnahmequellen nimmt ein Profifußballverein Geld ein. Und Nun werden Sponsoring-Verträge abgeschlossen, Fernsehrechte vergeben, Merchandising-Artikel verkauft, Tickets verkauft, Mitgliedsbeiträge eingezogen und das Konto füllt sich und damit ist natürlich Liquidität vorhanden. Die Interessenlagen dieses Bereiches im Profifußballverein sind es daher auch, diese Liquidität sicherzustellen. Und demzufolge dürfen die Ausgaben des Vereins diese Einnahmen eigentlich nicht übersteigen. Das heißt, der kaufmännische Geschäftsführer, derjenige, der ein Auge auf die Finanzen hat, wird immer die Idee haben, sorge dafür, dass das Konto gedeckt ist. Ja, wie in jedem Wirtschaftsunternehmen, so auch hier im Profifußballverein. Da haben wir also im Prinzip den gleichen Operanten wie im Wirtschaftssystem, wie in jeder anderen Firma auch. Es gibt vielleicht einen kleinen Unterschied im Profifußballverein, denn der Wunsch nach Profit ist gegebenenfalls nicht so entscheidend gegeben. Das heißt, da ja Profifußballvereine oft ihren jeweiligen Vereinen gehören, also der Profifußballverein ist ein Teil eines Sportvereins, da muss kein Profit ausgeworfen werden, es sollte vielleicht gar nicht unbedingt Profit anfallen. Das heißt, wenn hier Einnahmen entstehen im großen Maßstabe, dann gibt es keine Aktionäre, die man unbedingt bedienen müsste, sondern häufig fließt das Geld dann sofort wieder in den Bereich des Sports hinein, um dort zum Beispiel weitere Spieler zu akquirieren, den Jugendbereich auszubauen, neue Trainingsmöglichkeiten zu schaffen und sowas. Also fast immer fließt das Geld dann in den Sport. Das ist ja im Prinzip auch die originäre Idee. So, nun haben natürlich die Menschen, die Teil dieser ökonomischen Blase sind innerhalb des Profifußballvereins, auch das dominante Thema, nehmen wir genug Geld ein und was können wir tun, dass wir noch mehr Geld einnehmen, das liegt auf der Hand. Wechseln wir zum zweiten Subsystem, zum Subsystem des Sports. Im Subsystem des Sports schlage ich einen binären Code vor, den es von Luhmann so nicht gibt. Na, ich schlage vor, gewinnen oder nicht gewinnen, Sieg oder Niederlage. Ja, das erscheint mir ein binärer Code zu sein, in dem es im Bereich Sport geht, im Fußballverein halt um den Fußball. Und alles dreht sich darum, das nächste Spiel zu gewinnen. Es geht darum zu gewinnen. Man möchte mehr gewinnen, als man Niederlagen einfährt. Man möchte mehr Punkte haben als die Konkurrenz. Man möchte in der Tabelle lieber oben stehen als unten. Man nimmt sich vor, lieber aufzusteigen als abzusteigen. Demzufolge, möglichst viele Siege sind dafür notwendig und gewinnen ist für mich der primäre Code im Sportbereich. Nun, alle, die im Sport tätig sind, werden sich höchstwahrscheinlich diesem primären Code im weitesten Sinne unterordnen. Das heißt, der Trainer stellt seine Mannschaft so auf, dass gewonnen werden kann. Der Trainer wählt die Spieler aus, von denen er glaubt, dass sie den besten Beitrag dazu leisten können. Und wenn das Spiel stattfindet, werden die, die spielen, alles geben, dass der Sieg eingefahren wird. Und auch das ganze sportliche Backend, die Physiotherapeuten, die Betreuer, bis hin zum Busfahrer, wenn es drauf ankommt, werden motivierend und unterstützend dazu beitragen, dass möglichst der Sieg eingefahren wird. Denn es geht ja nur darum, haben wir gewonnen, ja oder nein. In diesem Bereich steckt natürlich auch eine größere Emotionalität als in diesem Wirtschaftsbereich. Das heißt, Siege werden bejubelt, Niederlagen werden beweint und hier geht es einfach darum, wir wollen gewinnen. Wechseln wir in den dritten Bereich, in das Subsystem der Fans. Die habe ich nun als weiteren Bereich mal unterschieden, einfach auch um ein drittes Subsystem einzuführen. Und vielleicht könnte man sagen, ja gut, bei den Fans, um was geht es da eigentlich? Geht es da nicht auch um Gewinnen und Verlieren? Vordergründig ja, ich habe einen anderen Vorschlag. Ich nenne ihn mal begeistert und nicht begeistert. Fans wollen vor allen Dingen begeistert werden. Die wollen mitfiebern mit ihrem Verein. Und auch wenn es mal eine Niederlage gibt, ist das kein Untergang, solange der Verein gekämpft hat wie nochmal was. Ja, und das, denke ich, unterscheidet ein bisschen jedenfalls die Kommunikation und den binären Code im Bereich Fans vom Bereich des Fußballs, des Sports. Hier geht es um Begeisterung. Denn es kann sein, dass die Mannschaft einen dreckigen Sieg, sagt man, im Fußball einfährt. Das heißt also irgendwie mit Glück und so weiter und so fort hat man gerade noch so den Ball über die Torlinie des Gegners gehievt und gewinnt, hat sich aber gar nicht wirklich angestrengt, hat sich nicht reingehängt, hat kein Herzblut gezeigt, hat keine Emotionen auf dem Platz gezeigt. Und kann es passieren, dass man zwar das eigentliche Ziel erreicht hat, nämlich 3 Punkte, aber die Fans sind nicht zufrieden. Also sowas kann man auch immer wieder mal in Interviews sehen. Ja, da ärgern sich die Spieler, dass die Fans sagen, ihr habt gar keine Emotionen gezeigt, ihr habt gar nicht gekämpft. Dann sagt der Spieler, hallo, wir haben 3 Punkte eingespielt, wo ist eigentlich dein Problem? Da sieht man ganz schön diesen Unterschied in der Kommunikation. Die Fans wollen begeistert sein. Und ich habe mehr als einmal erlebt, dass auch ein Unentschieden sich wie ein Sieg anfühlen kann. Das heißt, wenn die Spieler auf dem Platz bis zur letzten Minute gekämpft haben und haben ein Unentschieden erkämpft, dann kann es passieren, dass die Fans glücklicher nach Hause gehen, wie nach einem sogenannten dreckigen Sieg, der einem mehr oder weniger zugefallen ist und eigentlich gar nicht verdient war. Man hat also nochmal einen anderen Motivator, einen anderen Kommunikationsinhalt und man sieht ja auch an treuen Fanlandschaften, dass die Mannschaft zum Teil absteigen kann und dass der Euphorie der Fans gar keinen Abbruch tut, sondern die nach wie vor dabei sind. Ich habe immer wieder im Fußballstadion erlebt, wie Mannschaften, die verloren haben, von ihren Fans mit Standing Ovations bejubelt wurden, weil sie gekämpft haben wie nochmal was. Das heißt also, sowas, solche Emotionalität im Fußball entsteht halt nur in diesem Fanbereich und das ist nochmal eine andere Geschichte. Also drei Subsysteme. Zusammengehalten beispielsweise durch eine Geschäftsleitung, Präsidium, Aufsichtsrat und in diesem Gremium sitzen dann Vertreter aus dem Sport, aus den Finanzen und auch teilweise Fanvertreter mit drin und bemühen sich, die Geschicke des Vereins möglichst gut zu steuern. Das heißt, da haben wir ein steuerndes Element, ein Element, was irgendwie die Kommunikation zwischen diesen drei Bereichen organisieren und gestalten sollte, vielleicht auch einen gewissen Interessenausgleich herstellen sollte. Und in diesem Bereich geht es, wie so häufig in diesen eher politischen Gremien, denke ich mal, um Macht. Ja, also ähnlich wie auch Luhmann vorschlägt, hier ähnlich wie im politischen Subsystem, es geht um Macht oder um die Frage, wer hat hier eigentlich das Sagen? Und da kann man auch Unterschiedliches identifizieren. Denn es gibt beispielsweise Vereine, die eine unheimlich starke Fankultur haben. Und meine Vermutung ist, dass da auch die Fans immer ein bisschen mitzureden haben in den entsprechenden Gremien. Das heißt, da haben die Fans einen größeren Einfluss auf die Vereinspolitik. Andere Vereine sind sehr zahlengetrieben, sehr ökonomisch. Die Fans sind denen eigentlich scheißegal. Das ist mehr so ein lästiges Übel. Die müssen halt auch mit dabei sein. Da dominiert dann gegebenenfalls der Euro und der ökonomische Bereich. Und andere Fußballvereine wiederum, da dreht sich sehr, sehr viel um den Sport, um den Trainer, um die Aufstellung, um die Spieler. Und da geht es halt sehr viel um solche Dinge. Das heißt, im Gremium, Präsidium, Aufsichtsrat, Geschäftsleitung, kann man sehr unterschiedlich beobachten, wer hier gerade eine gewisse Dominanz hat, welches Subsystem sich über seinen Vertreter und die jeweilige strukturelle Kopplung besonders gut oder und intensiv einbringt und damit natürlich auch Akzente setzen kann. Ja, tüftelt man im Präsidium und Aufsichtsrat neue Pläne aus, zusätzliche Mittel zu erschließen? Geht es darum zu diskutieren, ob der Trainer noch der Richtige ist? Oder macht man sich Gedanken, wie man die Fankultur erhält und erweitert? Das sind im Prinzip dann die Auswirkungen davon. Und wer bestimmt sozusagen die Topics auf der jeweiligen Agenda? Also da geht es um Macht und wer am Ende das Sagen hat. Das heißt, wir haben es hier mit vier Subsystemen und jeweiligen binären Codes zu tun. Und nun aus eigenem Erleben auch kann man beobachten, dass in diesen Subsystemen tatsächlich unterschiedliche Interessenlagen vorliegen. Ich möchte einige Beispiele anführen. Es liegt ja vollkommen auf der Hand, dass im Sportbereich auch immer nach anderen besseren Spielern geguckt wird. Das heißt, es fehlt beispielsweise der Stürmer, der die Tore knipst, wie es so schön heißt, und der Sportbereich sagt, wir brauchen jetzt den Stürmer und geht damit zum Finanzbereich und sagt, liebe Leute, wir brauchen zusätzlich Geld, denn wir müssen einen Stürmer kaufen, sonst können wir nicht gewinnen. Und das ist ja der primäre Code im Sport. Der Finanzverantwortliche sagt nun, ja Leute, das geht nicht, weil unser Konto ist leer. Wir haben keine Liquidität mehr für einen neuen Stürmer. So, nun gibt es ein Hauen und Stechen und nun kann man sich überlegen, ob man dem Stürmer absagt, ob man einen etwas günstigeren Stürmer akquiriert, den man sich leisten kann oder ob man gegebenenfalls sogar einen Kredit aufnimmt und in die Zukunft spekuliert, um zu schauen, ob es dann sich doch auszahlt am Ende des Tages. Und hier kann man dann den Zwiespalt, die Diskrepanz im Präsidium und Aufsichtsrat sehen, wer setzt sich durch. Diejenigen, die sagen, nein, es gibt keinen neuen Stürmer, wir haben kein Geld. Oder diejenigen, die sagen, komm, lasst uns den Stürmer holen, dann werden wir besser spielen, dann gibt es mehr Sponsoren und das Geld kommt wieder rein und diese Wette könnte aufgehen oder halt auch nicht. Das soll an dieser Stelle mal als ein typischer Widerstreit gesehen werden zwischen dieser Thematik Sport und Businessbereich im Profifußballverein. Und das ist natürlich eine Zerreißprobe für einen Verein, weil der Sport natürlich immer tendenziell mehr Geld möchte, weil jeder Fußballverein schaut nach oben zur Tabelle, möchte gern aufsteigen, möchte dafür zusätzliche Mittel haben, ob das ein Trainingszentrum ist, ob das ein neuer Spieler ist, ob das Rahmenbedingungen sind, die besser sein müssen oder halt auch Geld für die Mannschaft. Es spielt keine Rolle. Man braucht immer mehr Geld als da ist, würde ich mal behaupten. Und der Finanzbereich kann dann mehr oder weniger erfolgreich bremsen. Aber wenn er halt zu sehr bremst, kann es halt auch passieren, man steigt halt ab und damit hat man dann das Gegenstück erreicht. Es ist ein schwieriges Balancieren zwischen diesen beiden Extremen beispielsweise. Die Fans spielen jetzt hier vielleicht nicht so die ganz große Rolle, aber die können eine große Rolle spielen, nämlich dann, wenn sie in gewisser Weise mächtig sind, vielleicht auch sehr zahlreich ins Stadion kommen und dann doch einen nicht unerheblichen Bereich zur Einnahme beitragen oder eine große politische Bedeutung in der Öffentlichkeit haben, sodass Gremienmitglieder sich ein Stück weit auch fürchten vor dem Groll der Fans, denn die Fans rollen ja auch gleich mal ein großes Plakat aus und schreiben drauf, Trainer, Präsidiumsmitglied, Aufsichtsrat, sollte man davonjagen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich nicht besonders angenehm und deswegen können natürlich auch Fanvertreter Einfluss nehmen auf beispielsweise Präsidium und Aufsichtsrat. Also ein sehr schwieriges Konstrukt, eine sehr schwierige Gemengelage und beispielsweise auch an den verschiedenen Interessen von Sport und Fußball mal verdeutlicht, was da für Gegensätze auch zum Teil herrschen, die gemanagt werden möchten. Und nun kann man als systemischer Beobachter natürlich dieses ganze Konstrukt sehen, man ist vielleicht sogar ein Stück weit involviert und trotzdem fällt es extrem schwer zu steuern, zu managen, zu intervenieren. Mal gelingt mal was nicht und wenn man das jetzt so gehört hat und jetzt so weiß, dann wird vielleicht auch einmal mehr deutlich, warum ab und zu mal gewisse Dinge entschieden werden, die man vielleicht als Außenstehender als irrational bezeichnen könnte. Warum nehmen die denn jetzt den Spieler, den sie sich gar nicht leisten können? Oder andersrum, wieso holen die denn nicht den Stürmer? Da müssen wir halt mal einen Kredit aufnehmen. Das heißt, die öffentliche Beobachtung wirft den Verein ja immer jeweils was vor, was er gerade jeweils falsch gemacht hat. Und man weiß einfach mehr, wenn man innen drin ist, wie schwierig die Interessenlagen ausgeglichen werden und wie komplex das ganze Gebilde ist. Ich möchte ein zweites Beispiel anführen, Spielerverträge. Ja, man holt ein junges Talent in den Verein hinein und macht mit diesem jungen Talent einen Vertrag. Nun kann man beispielsweise einen 3-Jahres-Vertrag machen ohne Ausstiegsklausel und bezahlt diesen Spieler dann halt entsprechendes Gehalt und so weiter und so fort. So, man baut also drauf, der Spieler wird sich entwickeln. Nun kommt der Spieler am ersten Spieltag und enttäuscht auf der ganzen Linie. Und nun hat er einen 3-Jahres-Vertrag. Nun werden Beobachter sagen, hallo, wie kann man denn nur einen 3-Jahres-Vertrag machen mit so einer Pfeife? Ja, das wäre so das typische Fußballsprech. Andersrum. Ja, man hat einen neuen Spieler akquiriert, man baut nicht so sehr auf ihn, man will mal beobachten, wie er sich so entwickelt, macht vorsichtshalber mal nur einen 1-Jahres-Vertrag. Das erste Saisonspiel beginnt, dieser Spieler überzeugt auf der ganzen Linie, wird ein wesentlicher Teil der Stammmannschaft, schießt jedes Mal regelmäßig Tore und am Ende der Saison wechselt er dann zu einem höherklassigen Verein. Und die Beobachter in der Öffentlichkeit werden sagen, wie kann man denn so dumm sein, einen Vertrag nur mit einem Jahr zu machen, wenn man so einen Potenzialspieler in die Mannschaft geholt hat. Sie merken schon, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, man kann es oft nur verkehrt machen und da ja in unserem ganzen deutschsprachigen Raum immer sehr viele Fußballtrainer unter den Beobachtern sind, sieht man schon auch die Problematik. Ja, auf was möchte ich nun abschließend hinaus, am Ende dieses Beispiels hinaus? Wir haben es am Beispiel des Profifußballvereins mit einem sehr komplexen und in sich gegliederten sozialen System zu tun. Und meine Vermutung ist, dass das nicht nur im Profifußballbereich der Fall ist. Ich wollte es heute und hier nur als plakatives Beispiel erwähnen. Wahrscheinlich gibt es diese Problematik an ganz anderen Stellen ganz genauso. Ich kann mir vorstellen, in Kindergärten gibt es unterschiedliche Interessenlagen. Ja, da gibt es die Gemeinde, die der Träger ist und möglichst günstig arbeiten möchte. Da gibt es Erzieherinnen und Erzieher, die möglichst gute pädagogische Konzepte umsetzen möchten. Und da gibt es natürlich die Interessen von Eltern, die nochmal anders gelagert sein können. Da geht es vielleicht um Öffnungszeiten und die Bespaßung zum Mittagessen und solche Dinge, die eine Rolle spielen können. Also sprich, auch hier verschiedene Interessenlagen. Besonders krass kann ich es mir immer wieder in Kliniken vorstellen und da habe ich es als Unternehmensberater auch erlebt. Eine Klinik, ein Krankenhaus hat natürlich medizinisches Personal. Es geht darum, Menschen zu helfen und das ist die primäre Motivation vieler Menschen, die im Krankenhaus arbeiten. Aber dort ist halt auch ein großes Primat des Geldes, der Ökonomie. Die Krankenkassen haben einen großen Einfluss, was bezahlt wird, was wie lange dauern darf und alles sowas. Ein immerwährender Wettstreit zwischen Gesundheitswesen und den ökonomischen Belangen des Gesundheitswesens. Auch hier kann man sowas beobachten. Und bestimmt haben Sie in Ihrem Umfeld auch solche Fälle, wo Sie sagen, ja, das kenne ich auch. Unterschiedliche Interessenlagen, obwohl es eigentlich ein System ist. Was kann man damit anfangen? Nun, man kann mit dieser Erkenntnis anders und besser beobachten. Meine Empfehlung, mein Tipp wäre, zunächst einmal zu unterscheiden, ob es funktionale Systeme innerhalb der von Ihnen beobachteten und betreuten Systeme gibt. Kann man funktionale Systeme unterscheiden, die vielleicht auch ganz anders gelagert sind als die offizielle Bezeichnung der Abteilung und Teams? Wer weiß? Ja, also diese funktionalen Systeme müssen ja, wie wir eingangs gelernt haben, nicht mit der Organisationsstruktur übereinstimmen. Man kann was ganz anderes beobachten. Was ist beobachtbar? Was lässt sich unterscheiden? Und dann kann man diese Unterschiede mal bezeichnen, so wie ich es am Beispiel des Fußballvereins deutlich gemacht habe. Wenn diese Unterschiede dann getroffen sind, kann man sich mal Gedanken machen, welche funktionalen Codes, welche binären Codes finden in diesen Funktionssystemen statt. Lässt sich das genauso beschreiben, wie ich es am Beispiel des Profifußballvereins gemacht habe? Um was geht's hier eigentlich? Wenn ich das erkannt habe, wenn ich den binären Code in den Funktionssystemen identifiziert habe, dann habe ich zwei mächtige Werkzeuge, um Interventionen sehr viel wirksamer zu setzen. Und dazu sollen diese beiden Episoden zum Thema der Funktionssysteme gedient haben. Es soll Ihnen ein hoffentlich scharfes Werkzeug liefern, um besser, präziser beobachten zu können, um dadurch dann gezieltere Interventionen setzen zu können. Vielleicht muss man ja den Sportbereich mal mit den Belangen der Ökonomie konfrontieren, im wahrsten Sinne des Wortes, um auch diese Kommunikation in diesen Organisationsbereich oder in dieses soziale System hineinzutragen. Vielleicht muss man die Belange des Sports auch immer wieder mal in die Ökonomie transportieren. Ich habe das beispielsweise erlebt, dass man immer wieder mal den Trainer eingeladen hat, der die Perspektive des Sports dargestellt hat. Kann man beispielsweise durch solche Kreuz- und Querkommunikationsbemühungen dazu beitragen, dass es keine abgeschlossenen Inseln gibt, sondern eine Interaktion stattfindet? Das kann dazu beitragen, solche Grenzen aufzuheben, gegebenenfalls größere Verständnisse füreinander herzustellen und damit am Ende des Tages im Präsidium, Aufsichtsrat und auch innerhalb der Funktionssysteme bessere Entscheidungen treffen zu können. Und darum geht es ja in letzter Konsequenz. Ich würde mich freuen, wenn diese beiden Episoden dazu beitragen konnten, dass Sie präziser beobachten können und vielleicht die ein oder andere Handreiche nutzen können. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können. Wenn Sie keine zukünftigen Episoden verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Rezension oder über eine Bewertung freuen. Alternativ zu diesem Podcast habe ich zwei weitere aufgenommen. Sie finden sie unter www.servicearchitekt.com/podcast. Oder wenn Sie meinen Namen in der Podcast-App Ihrer Wahl eingeben. Vielleicht können ja auch die beiden anderen Angebote für Sie interessant sein. Sollten Sie ein persönliches Gespräch wünschen, dann können Sie das gern unter www.servicearchitekt.com/termin auf meiner Website mit mir vereinbaren. Ansonsten freue ich mich auf ein Wiederhören. Bis dahin, Ihr Heiko Rössel.